Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. In Frankreich wird großflächig gestreikt. Und wenn es nach einigen Organisatoren geht, sogar unbegrenzt lange. Warum die Menschen auf der Straße sind, berichten wir gleich. Aktuell wird in verschiedenen europäischen Ländern immer wieder demonstriert. Der Soziologe Oliver Nachtwey forscht dazu. Mit ihm sprechen wir über europäische Protestbewegungen. Und in unserer Reihe über Wales geht es um ein Dorf, das vom Klimawandel bedroht ist und dessen Bewohner die ersten Klimaflüchtlinge Großbritanniens werden könnten. Dazu mehr am Ende der Sendung. In Frankreich rumort es. Seit Wochen kommt es im Land immer wieder zu Streiks, in Krankenhäusern und Schulen zum Beispiel. Die Mitarbeiter kritisieren zu geringe Löhne und angehäufte Überstunden. Ab heute wird der Protest wohl eine neue Dimension annehmen. Gewerkschaften haben zum Generalstreik aufgerufen. Es sind mehr als 250 Kundgebungen geplant im ganzen Land. Und es könnte der größte Streik seit Jahrzehnten werden. Das schreiben zumindest einige französische Medien. Dabei geht es vor allem gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Jürgen König mit den Einzelheiten und einem kurzen Blick zurück.
Den 5. Dezember 1995 hatten die Gewerkschaften zum Nationalen Aktionstag erklärt gegen die geplante Rentenreform von Präsident Chirac und Premierminister Juppé. Drei Wochen lang war Frankreich geradezu paralysiert. Am Ende wurde die Reform zurückgezogen. Genau dazu soll auch die Regierung von Präsident Macron und Premierminister Philippe gezwungen werden. Mit Hintersinn erklärten die Gewerkschaften wiederum den 5. Dezember zum Nationalen Aktionstag. Bei der Staatsbahn SNCF wird nur einer von 10 Zügen fahren. In Paris bleiben von 15 Metrolinien 13 geschlossen. Auch Krankenschwestern und Pfleger wollen streiken, Polizisten und Feuerwehrleute, Piloten der Air France. Streiks gibt es in den Raffinerien, den Kraftwerken und bei der Müllabfuhr. Voraussichtlich werden nur 4 von 10 Schulen öffnen. Das ganze Land soll lahmgelegt werden. Fabien Ville von der Gewerkschaft Südrail. Einer Regierung wie der von Macron kann man nicht mit Einzelmaßnahmen kommen. Es müssen alle auf die Straße gehen. Durch die geplante Reform werden alle Renten sinken.
C'est la régression généralisée.
Initiiert haben den Streik die Gewerkschafter der Bahn und der Pariser Verkehrsbetriebe. Ihr Unmut richtet sich vor allem gegen Macrons Plan, die 42 bestehenden Sonderrentensysteme für bestimmte Berufsgruppen in ein einheitliches Punktesystem zu überführen. Jeder in die Rentenkasse gezahlte Euro soll künftig dieselben Ansprüche absichern, was für nicht wenige niedrigere Renten zur Folge hätte. Noch sind viele Punkte der Reform offen, man ist in Verhandlungen, doch das Misstrauen der Bürger ist groß. Nicht wenige wollen den Streik dazu nutzen, grundsätzlich gegen die neoliberale und autoritäre Regierung Macrons zu protestieren. Künstler und Intellektuelle haben sich in einem offenen Brief dem Streikaufruf angeschlossen. Und auch die Bewegung der Gelbwesten hat den Gewerkschaften ihre Beteiligung zugesagt. Ein Zusammenschluss, den es so zum ersten Mal gibt.
In Frankreich wird ab heute landesweit gestreikt und unser Korrespondent Jürgen König fasste die Entwicklungen zusammen. Es ist gerade mal ein Jahr her, dass die Gelbwestenbewegung Frankreich mit eigenen Protesten und Gewaltausbrüchen in Atem hielt. Inzwischen ist es um die Gelbwesten ruhiger geworden. Präsident Macron hat politische Konzessionen gemacht. Aber dieser Pariser Gelbwesten-Unterstützer glaubt nicht, dass das schon reicht.
Ja, ich denke, er hat nun auch das Tempo bei seinem Reformkurs etwas gebremst. Vor allem aber ist die französische Gesellschaft in Bewegung gekommen, speziell die kleinen Leute. Dank der Gelbwesten-Bewegung sind sie nun nicht mehr bereit, alles von oben einfach so zu ertragen. Viele haben sich so politisiert und werden sich erstmals ihrer Macht bewusst. Und die anderen Bürgerbewegungen, die nun rund um den Globus aufgekommen sind, machen uns hier viel Mut.
Beispiel Europa. Hier gehen in vielen Ländern die Menschen regelmäßig für mehr Klimaschutz und gegen Umweltausbeutung auf die Straße. In Italien wird gegen Rechtspopulismus und die Lega-Partei demonstriert. In Rumänien protestierten vor wenigen Monaten Tausende gegen die Regierung. Ebenso in Serbien. Und in Ungarn gab es vor einem Jahr die größten Demonstrationen seit langem gegen ein neues Arbeitszeitgesetz. All das zeigt, Europa ist in Bewegung. Darüber kann ich jetzt mit Oliver Nachtwey sprechen, Professor für Soziologie an der Universität Basel und Experte für soziale Konflikte. Guten Morgen, Herr Nachtwey.
Guten Morgen, Herr Rother.
Herr Nachtwey, verändert sich da gerade etwas in Europa? Gibt es eine neue Lust am Protest?
Ja, die neue Lust am Protest kommt ein bisschen wieder. Wir hatten ja schon 2010, 2011 einen großen Protestzyklus mit den Indignados in Spanien und der globalen Occupy-Bewegung. Das ist etwas abgeebbt. Aber in einer neuen Form kehrt jetzt dieser Protest, der im Wesentlichen um die Frage geht, was ist ein Bürger, und um die Frage der Gerechtigkeit geht, der kehrt jetzt wieder und weitet sich, und das ist das Besondere, auch sehr stark nach Osteuropa aus.
Welche Gründe gibt es dafür, dass das jetzt passiert?
Es gibt nicht in jedem Land die gleichen Gründe, aber was die meisten Proteste teilen, das ist die Verklammerung von Ungleichheit und Demokratie. Und zwar auf die Frage hin, wie kann ich als Bürger in dieser Gesellschaft ein würdevolles und gerechtes Leben führen und welche Ansprüche habe ich da dran? Und deshalb teilen sich dann die osteuropäischen Demonstrationen die gleichen Anliegen um die Frage von Arbeitsmarktreformen, wie gerade erwähnt wurde, mit den französischen Reformen, um die Rentenkürzung. Da geht es nämlich um die sozialen Staatsbürgerrechte.
Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, der hat vor kurzem in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, ich zitiere jetzt, die Gelbwesten sind keine französische Krise, das ist eine Krise des Kapitalismus, die alle westlichen Länder betrifft. Ist also der Kapitalismus das Problem?
Ja, der Kapitalismus kann seine allgemeinen Versprechen, nämlich die Teilhabe am Wohlstand und die Teilhabe an der Demokratie, einer Art Gleichberechtigung aller Bürgerinnen und Bürger immer weniger einlösen. Und deshalb ist es sogar nicht nur der westliche Kapitalismus, der dort in der Krise steckt, sondern wir erleben ja gerade eine im Grunde globale Protestwelle. Chile, Kolumbien, Indonesien, der Libanon, ganz Südamerika ist im Grunde in Aufruhr. Das heißt, alle diese Proteste vereint dieses Moment, dass der Kapitalismus tatsächlich in einer Funktionskrise ist, sowohl ökonomisch bei der Ungleichheit als auch demokratisch, dass häufig die politischen Eliten sich nicht hinreichend auf die Anliegen der Demonstrierenden einlassen.
Welche Rolle spielt denn soziale Ungleichheit? Das ist ja ein Aspekt, der oft genannt wird.
Ja, wir wissen ja seit den Arbeiten von Thomas Piketty, dass global die Ungleichheiten, das ist ja das Paradoxe, unsere Gesellschaften sind reicher geworden, dass global aber die Ungleichheit weiter gestiegen ist. Und für viele Bürger ist jetzt die Erfahrung, dass die Teilhabe am Wohlstand nicht in dem Maße stattfindet, wie sie das erwarten. Sie fühlen sich dort eher abgehängt von diesem Wohlstandszuwachs. Und dass es gerade in den Großstädten immer schwieriger wird, eine vernünftige Wohnung zu finden, die Kinder vernünftig auf die Universitäten zu schicken, ihnen eine Ausbildung zu gewähren oder auch für die Leute mit den schlechteren Jobs überhaupt damit über die Runden zu kommen. Und das heißt, hier kommen verschiedene Krisenmomente zusammen. Die Gentrifizierung in den Städten, die Ungleichheit der Einkommen, aber auch die prekäre Absicherung im Alter. Und diese Krisenmomente kommen gleich alle zusammen. Und dazu kommt natürlich auch noch etwas wie eine globale Krise, die Klimakrise, wo viele Menschen gerade den Eindruck haben, hier ist die Demokratie gar nicht fähig, darauf Antworten zu finden.
Wir haben jetzt vor allem über den Kapitalismus gesprochen. Jetzt gibt es ja in westlichen Demokratien eigentlich viele Möglichkeiten, sich politisch einzubringen, was zu verändern, zum Beispiel in Parteien. Reicht das nicht mehr aus? Gibt es also auch ein Demokratieproblem, was die Menschen auf die Straße treibt?
Ja, das sehen wir schon seit den Occupy-Protesten und den Protesten der spanischen Indignados in Europa seit 10 Jahren. Es sind Proteste, die sich überhaupt nicht antidemokratisch gerieren, sondern sie haben aber eine starke Kritik an den etablierten Organisationen, den Parteien und auch den Gewerkschaften, weil sie sagen, Die erfüllen ihre Funktion nicht mehr und wir brauchen eine andere partizipatorische Protestkultur von unten, an der jeder teilnehmen kann. Und deshalb sind diese Proteste häufig auch im Grunde führungslos. Man verzichtet ganz bewusst auf spezifische Führungsfiguren, auf die Bildung von Organisationen, was dann aber auch die Schwäche der Proteste ausmacht. Aber natürlich, diese Proteste sind eine sehr starke Kritik nicht an der Demokratie. Sie wollen mehr Demokratie, aber sie sind eine Kritik oder sie üben eine Kritik an den Formen der Demokratie, dass man nicht mehr sagen für ein Interesse, für eine Idee seine Stimme abgeben kann, dann auch erwarten kann, dass dieses Interesse oder diese Idee auch umgesetzt werden.
Wenn wir den Blick jetzt weiten von den Nationalstaaten und den jeweiligen Protesten auf die europäische Ebene, gibt es denn europäische Protestbewegungen? Kann man davon sprechen?
Es gibt noch keine wirklichen europäischen Protestbewegungen außerhalb der Klimabewegung. Was man aber in den letzten Jahren stärker beobachten konnte, waren verschiedene Formen des Versuchs der Koordinierung. Es gab im Jahr 2011 koordinierte Generalstreiks in Spanien, Portugal und Griechenland. Es gibt jetzt Protestbewegungen zum Discounter Amazon, wo verschiedene Streikbewegungen sich zusammenschließen und aber auch politische Bewegungen wie Pulse of Europe oder DiEM25, die versuchen, das tatsächlich nochmal stärker zu artikulieren. Die Proteste werden europäischer, das ist aber ein langsamer Prozess. Es gibt dort Sprachbarrieren, es gibt dort Landesgrenzen. Das dauert und deshalb finden die Proteste erstmal nach wie vor innerhalb der Nationalstaaten statt, weil dort eben auch die demokratische Verfassung sagen die Regeln setzt und dagegen wendet man sich erstmal.
Sagt Oliver Nachtwey, Soziologieprofessor an der Universität Basel. Wir sprachen über europäische Protestbewegungen. Herr Nachtwey, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen, einen schönen Tag noch.
Ihnen auch, danke. Der Klimawandel und steigende Meeresspiegel, das war vor allem bisher ein Thema in Ländern wie Indonesien oder den Philippinen. Städte am Meer und Inseln sind dort bedroht, sie könnten irgendwann unbewohnbar werden. Ähnliches befürchten Politiker auch in Großbritannien, genauer gesagt in Wales. Dort könnte das Dorf Fairbourne in den kommenden Jahrzehnten überschwemmt werden. Die zuständige Kommunalregierung steuert dagegen, sie will Fairbourne ab 2045 evakuieren und das Dorf dann abreißen. Die Bewohner könnten damit die ersten Klimaflüchtlinge Großbritanniens werden. Ann-Kathrin Jeske berichtet, wie das Fairbourne in Unruhe versetzt und Widerstand hervorruft.
Zwischen dem Snowdonia-Nationalpark mit seinen hohen grünen Bergen liegt das kleine Dorf Fairbourne wie in einer halbrunden Kuhle am Meer. Die Häuser kann man von dem breiten Sandstrand aus nicht sehen, obwohl sie direkt dahinter beginnen. Seit Jahrzehnten schon trennt ein 6,5 Meter hoher Deich aus dicken, schweren Steinen das Dorf von dem Wasser. Fairbourne liegt nur 2,5 Meter über dem Meeresspiegel und diese 2,5 Meter werden dem Dorf zum Verhängnis. Es ist Freitagabend. Die Dorfkneipe liegt in erster Reihe direkt hinter dem Deich. Dennis Bird trägt noch die dreckige Arbeitshose einer langen Woche auf dem Bau. Tiefe Furchen durchziehen sein Gesicht. In der Hand hält er sein erstes Feierabendbier.
It's awful. Es ist einfach schrecklich, dass unser Dorf, wie Sie es nennen, stillgelegt wird. Dass wir uns selbst darum kümmern müssen, wo wir danach untergebracht werden. Und wir überhaupt nicht dafür entschädigt werden. Wissen Sie, diese Familien, die leben seit 40 oder 50 Jahren hier.
Stilllegen. So nennt die Kommunalregierung die Entscheidung, voraussichtlich ab 2045 die ersten Dorfbewohner zu evakuieren. Am Ende will sie das Dorf abreißen. 1,5 Stunden von Fairbourne entfernt ist das entschieden worden, in der großen Kreisstadt, in der die Kommunalregierung der Wales-Partei Plaid Cymru ihren Sitz hat. Inzwischen verteilt die Kommunalregierung eine Broschüre zu den Plänen mit dem optimistischen Titel Fairbourne Moving Forward, also Fairbourne bewegt sich vorwärts.
Die Immobilienpreise sind um 40% gesunken. Mein Haus war mal 270.000 Pfund wert. Jetzt würde ich vielleicht noch 180 oder 190.000 dafür bekommen.
Schon jetzt fänden sich keine Käufer mehr für die bald wertlosen Häuser. Für ihn sei das ja nicht so schlimm, sagt Dennis Bird. Er gehe bald in Rente und 2045, da sei er vielleicht schon tot. Aber was sei mit den jungen Familien, die hier erst vor ein paar Jahren ein Haus gekauft hätten? Und mit dem alten Ehepaar, das ein paar Häuser weiter den kleinen Supermarkt verkaufen will, um endlich in Rente zu gehen? Dennis Bird blickt auf eine Gruppe junger Männer, die sich weiter hinten im Pub unterhält. Sie haben Schnurrbärte und tragen Piercings in den Nasen. Seit die Kommunalregierung entschieden hat, Fairborn aufzugeben, sieht Dennis Bird immer häufiger Leute in seinem Pub, die nicht von hier kommen.
So we have 22 students of architecture, undergraduate students, and we're bringing them here because we're looking at Fairborn as a kind of case study.
Fairborn ist zu einer Fallstudie für Akademiker geworden. Tom Randall Page ist ein junger Architekturdozent mit blauen Augen und klarem Blick. In dem walisischen Dorf will er seinen Studenten zeigen, was normalerweise nur auf den Philippinen oder in Indonesien, im globalen Süden also, passiere. Dass der Klimawandel die Menschen aus ihrem Zuhause vertreibt.
Die Studierenden entwerfen einen temporären Gemeindesaal. Und dann ist die Idee, sich Elemente partizipativer Demokratie anzuschauen. Also, wie kommt die Dorfgemeinschaft zusammen, diskutiert die Probleme und versucht, sie proaktiv anzugehen.
Partizipative Demokratie, noch so ein akademischer Fachbegriff. Ein echtes Gemeindehaus gibt es schon, sagt Dennis Bird und trinkt noch einen Schluck Bier. Da vorne, nur 2-3 Häuser die Straße runter, sagt er mit einer wegwerfenden Handbewegung. Er habe schon viele Abende darin verbracht.
Wir haben alle die Schnauze voll, weil wir auf unsere Fragen einfach keine Antworten kriegen. Wir gehen zu einem Treffen nach dem nächsten, aber die Hälfte der Leute, die uns sagen sollen, was hier passieren wird, hat keine Ahnung davon. Die haben keine Ahnung, wie die Situation hier in den vergangenen Jahren war.
Mehr als 300 Treffen mit Vertretern der Kommunalregierung hat es in dem Gemeindehaus schon gegeben. Sinnlos seien sie gewesen. Denn die Entscheidung, Fairborn stillzulegen, habe die Kommunalregierung 2013 schließlich schon vor dem ersten Treffen gefällt. Die Dorfbewohner hätten erst ein Jahr später davon erfahren. Viele aus einem Fernsehbericht der BBC.
Why have you chose this village? If this village floods, there'll be another 20 villages up and down the coast that are going to flood.
Warum habt ihr genau dieses Dorf ausgewählt? Wenn dieses Dorf überflutet wird, dann werden 20 andere Dörfer entlang der Küste genauso geflutet.
Sie alle im Dorf würden doch ihr mehr kennen. Fairborn, da ist sich Dennis Bird sicher, werde nichts passieren.
Ich bin einer der Freiwilligen im Dorf, die dafür zuständig sind, die Flut zu beobachten. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Und in diesen 5 Jahren bin ich nur ein einziges Mal gerufen worden. Da standen wir vor dem Meer und haben darauf gewartet, dass es übertritt. Und am Ende ist nichts passiert.
Die Kommunalregierung aber orientiert sich nicht an Erfahrungswerten, sondern an Zahlen. Wissenschaftler hätten berechnet, dass gerade Fairborn nicht überleben könne. Deshalb müsse man jetzt frühzeitig und gemeinsam überlegen, wohin die Dorfbewohner umgesiedelt werden könnten. Nein, sagt Dennis Bird. Solange das Wasser nicht übertrete, lasse er sich die Dorfgemeinschaft mit dem Pub, der kleinen Post und der Busstation nicht kaputt machen.
Das walisische Dorf Fairborn könnte bald evakuiert werden, aber das wollen nicht alle hinnehmen. Eine Reportage war das von Ann-Kathrin Jeske. In unserer Serie über Wales geht es morgen ebenfalls um ein Thema, das für viel Reibung sorgt. Es geht um Identität und die walisische Sprache. Das Gebot der Nächstenliebe praktisch umgesetzt. In Berliner Cafés spendieren Gäste denjenigen einen Kaffee, die ihn sich nicht leisten können. Dazu mehr gleich bei Tag für Tag. Das war es von Europa heute. Ich bin Frederik Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.